D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt. Wenn Tiere sich selber killen, gibt's sowas überhaupt? Das erfahren Sie gleich von dem Wissenschaftsjournalisten Mario Ludwig. Puppenhäuser, Teddys oder Feuerwehrautos. Kinder müssen sich wohlfühlen mit ihrem Spielzeug. Dafür sorgen Spielzeuggestalter. Antje Hoffmann hat eine Schule besucht, in der sie Handwerk und Design erlernen. Und wir sagen Ihnen, warum Klimakonferenzen immer so erfolglos sind.
Die Klimakonferenz im südafrikanischen Durban, da tagen noch bis Freitag jede Menge Politiker und Experten aus aller Welt. Das Ziel? Klima retten. Gar nicht so einfach. Denn wenn man sich die Vergangenheit der Klimarettung so anschaut, dann kam bisher nicht so besonders viel dabei rum. Volker Mrazek ist Wissenschaftsjournalist und bei mir im Studio zu Gast. Wir wollen uns zusammen mal die Vergangenheit der Klima- und Umweltkonferenzen anschauen. Und wenn man die unter die Lupe nimmt, gibt's wenig Hoffnung für Durban bzw. das Weltklima, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant. Dabei gibt die Vorgänger dieser Konferenz schon seit den 90ern. Wie fing denn die ganze Sache an?
Also wir erinnern uns ja eigentlich alle an den Umweltgipfel von Rio. Der war 1992 und das war die Zeit, als das Ganze in Gang kam. Es gab vorher sogar zwei Weltklimakonferenzen, die die Weltmeteorologieorganisation, eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, ausgerichtet hat. Das heißt, spätestens um diese Zeit herum, 1990, war das ein Thema. Diese zweite Weltklimakonferenz war schon hochpolitisch. Es ist auch damals der Weltklimarat gegründet worden, von dem heute häufig die Rede ist, wenn der seinen Report so alle 5 Jahre vorlegt. Das heißt, 1990, erste große Aufmerksamkeit, 92 der bekannte Umweltgipfel von Rio und damals ist die sogenannte Klimarahmenkonvention zustande gekommen.
Was kam dabei raus?
Es kam dabei erstmal Konsens heraus, dass man was tun muss. Also später haben auch alle Staaten der Erde diesen Vertrag unterzeichnet, diesen Klimavertrag. Und da stehen schon interessante Dinge drin. Also schon damals, fast 20 Jahre ist es her, heißt es in diesem Vertragstext, die Staaten wollen sich bemühen, eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems zu verhindern. Also eine durch den Menschen ausgelöste. Und man hat sich damals schon, wohlgemerkt, wieder 20 Jahre ist das her, darauf verständigt, dass man die Treibhausgasemissionen auf das Niveau von 1990 zurückführen möchte und das bis zur Jahrtausendwende. Das ist jetzt auch wieder 11 Jahre her und man hat das nicht geschafft.
Also bemühen heißt ja erstmal, man strengt sich an, aber ob dabei was rauskommt, weiß man nicht. Es gab ja danach, ging es ja weiter. Gab es dann jährliche Treffen oder wie funktioniert das?
Es gab jährliche Treffen. Das ist 1995. In Berlin ist das dann in Gang gekommen. Da gab es die erste Vertragsstaatenkonferenz und das war erstmal nur eine Absichtserklärung, die man ausschmücken wollte. Man wollte so etwas haben wie ein Protokoll, das was wir heute als Kyoto-Protokoll kennen.
Da kommen wir gleich noch drauf.
Benannt nach einer Stadt in Japan, weil es da eine entscheidende Klimakonferenz 1997 gegeben hat. Und das war dann die erste Konferenz, wo man sich tatsächlich auf Reduktionsziele geeinigt hat. Also die Industriestaaten damals noch, das war 97.
Das waren diese berühmten 5%?
Das waren die berühmten 5,2%, auf die man sich dann geeinigt hat in einer, also das war eine Wahnsinnskonferenz, das war eine Nachtsitzung, die Konferenz war vorbei, da waren schon Delegierte abgereist, Journalisten waren abgereist, hier der Kollege aus dem Deutschlandfunk, der musste sein Ticket nehmen, es ging nicht, der war weg, die Konferenz ging weiter und in irgendeiner Nachtsitzung, Leute hatten 10 Stunden, 20 Stunden, 30 Stunden lang nicht geschlafen, hat dann der damalige Präsident, das war ein Argentinier, man kann das heute gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, der hat das irgendwie mit so einer Bauernschleue hingekriegt, dass auf einmal alle feststellten, wir haben ja doch Ja gesagt. Und das war 20 Stunden nach Konferenzende war das so. Man hatte plötzlich dieses Kyoto-Protokoll, in dem sich die Industrieländer tatsächlich das erste Mal völkerrechtlich verbindend auf Reduktionsziele geeinigt und festgelegt haben.
Können Sie das ganz kurz beschreiben? Wie sah dann diese Einigung aus?
Die sah so aus, dass erstmal diese sogenannten Annex B-Länder, also die Industrieländer, sich verpflichtet haben, also gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen. Und man hat diese 5,2% festgelegt und hat gesagt, die Welt muss quasi kollektiv dieses Ziel erreichen. Und man hat dann eine sogenannte Anrechnungsperiode festgelegt, die jetzt noch läuft. Das waren die Jahre oder sind die Jahre 2008 bis 2012. Das heißt, die Industrieländer und die sogenannten Länder im Übergang, in Transition, das waren die Ostblockstaaten nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, kann man sagen, die sollten gemeinsam dieses Ziel verwirklichen. Und zwar anzurechnen bis 2012. Also man muss sich überlegen, 97 Kyoto, in Kraft trat das Protokoll 2005.
Ach, 2005 und 2008 also sehr startet die ganze Aktion?
2008 startete schon die Anrechnungsperiode, sie läuft bis 2012.
Das ist ja auch bald vorbei, ne?
das ist bald vorbei und das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. 5% globale Emissionen runter. Wir haben alle Wissenschaftler im Ohr. Wir kennen die Aussagen, wir müssen viel kräftiger reduzieren, wenn wir diese gefährliche Veränderung des Klimasystems verhindern wollen.
Ein Problem bei Kyoto sind ja dann auch große Staaten, die gar nicht mitmachen.
Vor allen Dingen ist es ein großer Staat, der nicht mitmacht, das sind die USA. Also man war ganz euphorisch, als man sah, die tragen dieses Kyoto-Protokoll mit. Und Al Gore, der damalige Vizepräsident unter Bill Clinton, hat ja dann, man sagt heute symbolisch, diesen Kyoto-Vertrag unterschrieben, aber unter George Bush oder George W. Bush vielmehr, der nicht viel später kam, war das alles Makulatur. Also die damalige Regierung hat gesagt, wir machen da nichts und wir wissen alle, dass die USA bis heute keine vernünftige Klimapolitik machen und dass da alles abgeblockt wird, was irgendwie in die Richtung geht. Und bis heute sind die USA, sie sind nicht mehr der größte einzelne Klimasünder, das ist jetzt China, aber sie waren es lange. Es ist der große Klimasünder unter den westlichen Industriestaaten, blockiert bis heute diesen ganzen Prozess und das ist auch ein Problem.
Und die sind ja auch ein Vorbild und wenn andere dann sagen, dann werden andere auch sagen, nö, dann machen wir auch nicht mit.
Vor allen Dingen die Entwicklungs- und Schwellenländer nicht. Also heute schaut man ja mehr auf China und Brasilien und Südafrika und Indien. Das sind die Staaten, die heute unglaublich hohe absolute Emissionen haben, immer noch sehr niedrige Pro-Kopf-Emissionen, aber quasi führend sind. China ist jetzt Nummer eins, hat die USA, ich glaube, 2006 schon eingeholt. Indien hat unglaublich hohe Emissionen. Bei Brasilien stellt man jetzt fest, die haben viel höhere, als man glaubte. Das heißt, man muss natürlich, wenn man wirklich etwas fürs Klima, global für den Klimaschutz tun will, muss man alle ins Boot holen. Aber die Schwellenländer, China, Indien und dergleichen, die sagen natürlich zu Recht, warum tun denn die USA nicht endlich mal was? Solange die nichts tun, was wollt ihr von uns? Ihr habt das Problem angerichtet. Die haben eine größere Bereitschaft als die USA heute, Länder wie China und Indien. Die setzen auch viel auf Erneuerbare und dergleichen, aber dieser Prozess steckt fest.
Die Frage ist, bringt denn überhaupt so eine Klimakonferenz noch was oder kann man sie eigentlich auch abschaffen?
Was wäre die Alternative? Dass jeder weitermacht, wie er will, dass Ölsande ausgebeutet werden, immer größere Autos gebaut werden, Kohlekraftwerke ohne CO2-Abscheidung laufen, also
der Welt geht es anscheinend noch nicht schlecht genug.
Kann gut sein. Das Problem ist auch, Klimawandel ist ein schleichender Prozess. Und wenn wir heute Wetterextreme sehen, sagen die Klimaforscher, Meteorologen, das können wir. Wir können nicht sagen, das ist jetzt der Klimawandel. Also selbst eine Megaflut oder ein stärkerer Hurricane, da kann niemand sagen, passt mal auf Leute, das ist der Klimawandel. Und der sorgt jetzt dafür, dass Tornados in den USA 20.000 Häuser platt gemacht haben. Das kann man nicht sagen. Das ist ganz schwer, dieser Fingerabdruck, den festzustellen. Vielleicht ist es deshalb so schwierig.
Volker Mrazek, Wissenschaftsjournalist hier bei D-Radio Wissen über Klimakonferenzen und die Vergangenheit.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Mit Peter Neuhaus. Männer denken immer nur an das eine. Guppi-Weibchen zum Beispiel wissen ein Lied davon zu singen. Sie kommen mitunter kaum zum Futter suchen. So aufdringlich gebärden sich ihre männlichen Artgenossen. Wie Forscher in den Proceedings der Royal Society schreiben, haben die Fischweibchen eine Strategie entwickelt, um in Ruhe gelassen zu werden, wenn sie nicht paarungsbereit sind. Sie suchen gezielt die Gesellschaft paarungsbereiter Weibchen. Das gehe sogar so weit, dass sie chemischen Lockstoffen nachschwimmen, die solche Weibchen ins Wasser abgeben. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Strategie wirkt. Die Guppimännchen ließen die unwilligen Weibchen in paarungsbereiter Gesellschaft weitgehend in Ruhe. Am interessantesten für die deutschen Facebook-Nutzer waren der Tod von Amy Winehouse und die Ehec-Epidemie. Das Online-Netzwerk hat in seiner jährlichen Statistik die Begriffe und Themen aufgelistet, die 2011 am häufigsten in den Statusmeldungen erwähnt wurden. Für Deutschland waren das außerdem der Tod von Osama bin Laden auf Platz 3, gefolgt von den Plagiatsvorwürfen gegen Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Weltweit prägten die 800 Millionen amerikanischen Nutzer das Bild. Der Tod Osama bin Ladens war global das meistgepostete Thema. An zweiter Stelle folgt der Super Bowl im American Football. Der Tod von Apple-Gründer Steve Jobs findet sich auf Platz 5 der internationalen Facebook-Statistik. Direkt danach steht die Hochzeit von Prinz William und Kate im April. Gentechnik in der Landwirtschaft. Nach einer internationalen Studie bringt sie im Kampf gegen den Hunger keine Fortschritte. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation NABU trifft eher das Gegenteil zu. Demnach hat der Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut die Situation eher verschärft. Zum Beispiel dadurch, dass schädliche Insekten widerstandsfähiger geworden sind. Die Trägerin des alternativen Nobelpreises, Vandana Shiva, hat an der Studie mitgearbeitet. Sie sagte, gentechnisch verändertes Saatgut steigere weder die Ernteerträge, noch bekämpfe es den Welthunger oder reduziere den Einsatz von Pestiziden. Kritisiert wurde außerdem, dass entsprechende Mais- oder Sojaerträge vor allem für die Herstellung von Kraftstoffen oder Futtermitteln verwendet würden.
Sprechende Puppen, flauschige Kuscheltiere, bunte Holzeisenbahnen und raffinierte Bobbycars. Wer denkt sich eigentlich all das aus, das da so im Kinderzimmer für Spaß und gute Laune sorgt? Ganz oft sind das Spielzeuggestalter aus Sonneberg in Thüringen. Die Ausbildung an der dortigen Fachschule ist deutschlandweit einzigartig. Man lernt, wie man Ideen für neues Spielzeug entwickelt und wie man es schließlich herstellt, aus Holz oder aus Stoff oder aus Plastik. Das schon seit 1883. So lange gibt es diese Ausbildung schon. Doch seitdem gehen ja immer mehr Spielzeugfirmen mit der Produktion nach Asien und immer weniger junge Menschen glauben an eine Zukunft in der Spielzeugbranche. Und die Folge: Spielzeuggestalter made in Sonneberg drohen auszusterben und damit dann auch das Know-how von Generationen.
Ganz im Süden von Thüringen an der Grenze zu Oberfranken, da wo die Häuser mit Schiefer verkleidet sind und die Menschen ein dunkles R rollen, dort liegt Sonneberg, einst berühmt als Weltspielzeugstadt. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen 20% der internationalen Spielwarenprodukte hierher und noch zu DDR-Zeiten versorgten 11 volkseigene Betriebe aus der Region den gesamten Ostblock mit Spielzeug. Lang ist es her. Heute schwemmt der chinesische Markt Puppen, Autos und Teddys in die Kinderzimmer, aber noch lebt die Tradition.
Also so eine Art Dinosaurierpark hätte ich machen können oder auch so ein kleines Spukhaus.
Oder eine Ritterburg oder einen Bauernhof, aber dann entschied sich der 25-jährige Janosch Gialok für eine Raumstation. Entwurf eines Gehäusespielzeugs heißt die Aufgabe für den angehenden Spielzeuggestalter. Im karierten Holzfällerhemd sitzt Janosch mit Pappe, Kleber und Lineal in einem Klassenzimmer der Sonneberger Fachschule für Technik und Gestaltung.
Also ich schneide jetzt gerade mit dem Kreiszirkelschneider Kreise aus. Und die werden dann für die Turbinen der Raumstation dienlich sein.
Janosch ist im dritten Studienjahr, genau wie seine Mitschülerin Corinna Mense. Die trägt, mit Ohrschützern gewappnet, ihren Gehäusespielzeugentwurf gerade in die Holzwerkstatt. Dort wird gehobelt, gefräst und gesägt.
Das wird am Schluss ein multifunktionales Puppenhaus, könnte man sagen, oder Gebäude, was man auch als Polizeistation verwenden könnte oder als Feuerwehr. Das wären die Seitenwände, die Fenster kommen noch rein und die Türen, sodass man mal sieht, wie es dann auch später in Holz aussehen könnte, also dass man die grobe Form schon mal hat. Und jetzt wird's laut, jetzt geht's gleich los. Das sind jetzt die einzelnen Elemente hier. Das sind verschiedene Würfelkuben, die man verschieden zusammenstellen kann und mit Brücken verbinden kann. So kann man eine ganze Stadt oder eine ganze Siedlung aufbauen. Oder man kann die Elemente nehmen und zu einem Haus zusammenstellen. Ich wollte auch damit, dass einfach das Symbolspiel für die Kinder im Vordergrund steht. Dass es sehr abstrahiert ist und dass die Kinder sich selbst da interpretieren können, was sie wollen. Dass das nicht alles vorgefertigt ist.
Die 29-jährige Corinna erklärt ihrem Lehrer Wilfried Licht, was sie sich bei ihrem multifunktionalen Gehäuse gedacht hat. Es komme bei Spielzeug immer auf zweierlei an, sagt Lehrer Licht.
Wir haben zwei Grundkriterien im Prinzip, die physiologische und die psychologische Brauchbarkeit. Wie kann ich diesen Gegenstand benutzen? Welche Beziehungen baue ich körperlich zu diesem Gegenstand auf? Das heißt, wie groß ist er? Wie schwer ist er? Dann, was kann ich mit diesem Teil machen? Also die Vielfalt der Benutzbarkeit. Oder die Spezifik, je nachdem. Dann die psychologische Brauchbarkeit, auch die ästhetische Wertbarkeit im Sinne von Proportionierung, von Farbgebung und ähnlichem mehr. Ne? Wie wohl fühlt sich der Benutzer bei dem Gegenstand? Das ist natürlich schwierig zu bewerten, das ist klar. Das ist sehr emotional zu sehen. Sicher ist das eine Bewertung, die man nicht mit einem Metermaß oder mit einem Thermometer messen kann.
Aber der 65-Jährige mit der kleinen Brille und dem grauen Vollbart verfügt hier über ausreichend Erfahrung. Dass Spielzeug nützlich, schön und psychologisch wertvoll sein soll, das weiß er bereits, seit er hier Schüler war. Das war von 1965 bis 1968. Und auch schon sein Vater und sein Großvater waren hier in der Lehre. Bis heute lernen die Schüler, ein Projekt von der Idee bis zum fertigen Produkt umzusetzen. Sie zeichnen, modellieren, nähen, arbeiten mit Holz und es gibt theoretischen Unterricht, beispielsweise in Wirtschaft, Technik und Pädagogik. Die vielen Schaukästen im Flur der Schule zeigen, was angehende Spielzeuggestalter alles drauf haben. Ganz unten liegen immer die leichten Arbeiten, ganz oben die schweren oder komplexen, wie Wilfried Licht es nennt.
Diese Puppen haben natürlich eine größere Komplexität. Das bedeutet in dem Fall, die Puppen müssen grundsätzlich erstmal konzipiert werden. Was will ich für eine Puppe machen? Dann müssen die gestaltet werden im Sinne von grafischer Gestaltung. Sie müssen von der Plastik her gestaltet werden, das heißt modellieren. Nach dem Modellieren müssen die als Körper hergestellt werden, anschließend natürlich bekleidet. Insofern eine relativ hohe Komplexität.
In der Nachbarvitrine stehen Autos. Ganz unten hübsche Bunte aus Holz mit Bindfäden zum Ziehen. Ganz oben ein technisch ausgefeiltes Feuerwehrfahrzeug aus Kunststoff. Alles von Schülern komplett selbst hergestellt.
Also das Schönste ist, dass man immer neue Ideen entwickeln muss. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich hier eine Ausbildung habe im Bereich Gestalten mit Holz oder in Textil, sondern es ist eine umfassende Ausbildung und ich kann diese halt später auch für verschiedene Bereiche nutzen.
Die Vielfalt ist Corinna Mense wichtig. In ihrem Jahrgang sind gerade mal 5 Schüler und keiner sieht seine Zukunft unbedingt in der Spielzeugbranche. Denn seit etwa 15 bis 20 Jahren verlagern immer mehr Firmen ihre Produktion ins Ausland. Manche Betriebe verschwinden ganz. Der Markt für Spielzeuggestalter wird dünner.
Es klingt ja erst immer ein bisschen komisch, wenn ich sage, ich mache eine Ausbildung zum Spielzeuggestalter. Wenn ich sagen würde, ich bin Designer für Spielzeug, das hört sich dann schon wieder besser an.
Was der Fachausbildung ein wenig fehlt, ist allein der Touch der modernen Zeit. Denn eigentlich sind Spielzeuggestalter Produktdesigner und Handwerker in einem. Manche Absolventen finden mittlerweile ihre Nische im Möbelbau, im Modebereich oder als Designer für Plastiken in der Werbung oder in Freizeitparks. Dabei gibt es sie noch, die Spielzeugfirmen, die in Deutschland produzieren oder zumindest noch hier ihre Produkte entwickeln. Der Spielfahrzeugehersteller Bruder in Fürth oder der Entwickler von Babyspielzeug Feen in Rödental setzen seit Jahren auf Spielzeuggestalter aus Sonneberg. Auch Europas führende Puppenfirma Zapf Kreation will deren Fähigkeiten auf keinen Fall missen, sagt Katja Gaumann, die dort den Designbereich leitet.
Wenn dieser Bereich, der nur in Sonneberg so gelehrt wird und auch geschult wird, wegfallen würde, ja, sehe ich da einfach ein ganz, ganz großes Defizit einfach für die Entwicklung im Puppenbereich, für die Industrie, die sich damit beschäftigt, natürlich dann auch letzten Endes für uns. Deswegen einfach der große Wunsch von Zapf Kreationsseite aus, dass dort nach wie vor Nachwuchs ausgebildet wird.
Wilfried Licht hält einen Malpinsel in der Hand und streicht versonnen über das Pinselhaar. In wenigen Monaten geht er in den Ruhestand. Er hofft, dass es der Schule gelingt, den Beruf des Spielzeuggestalters in die Zukunft zu führen, ohne die Wurzeln zu verlieren.
Wir fühlen uns eigentlich nicht berufen, die Asche der Tradition zu pflegen. Vielmehr die Glut, die vorhanden ist, wieder neu anzufachen zu einem, ja, vielleicht sehr theatralisch, aber lodernden Feuer wieder. Sicher ist das unter den gegebenen Bedingungen im Moment wohl etwas schwierig. Aber wir verfügen über ein entsprechendes geistiges Potenzial. Und das sollten wir pflegen, dass diese jetzt über 125-jährige Geschichte dieser Schule kein Ende findet.
Für den kommenden Jahrgang sind bislang kaum Bewerbungsmappen eingegangen. Die Sorge ist nicht unbegründet. Die Ausbildung könnte bald aussterben. Das wäre nicht nur für die einstige Spielzeugstadt Sonneberg ein Verlust. Das Etikett Spielzeug Made in Germany würde noch seltener.
Also, machen Sie eine Mappe fertig, wenn Sie jetzt Blut geleckt haben und sagen, das ist ja das genau etwas für mich, Spielzeuggestalter. Und ich kann Ihnen sagen, Sonneberg ist ein richtig schönes Fleckchen.
Selbstmord im Zoo Leipzig. Czewalski-Hengst Allegro schlug einen Tag nach seiner Verlegung vom Zoo Chemnitz nach Leipzig so oft seinen Kopf gegen die Wand, bis er tot war. Das, lieber Tierfreund, war die Schlagzeile aller Boulevardzeitungen im August 2011. Aber gibt es wirklich Tiere, die Selbstmord begehen? Das ist eine Fragestellung, die die Menschheit schon im viktorianischen England umgetrieben hat. Da gibt es ja zum Beispiel immer wieder Berichte über Hunde, die sich zu Tode hungern, nachdem ihr Herrchen gestorben ist. Berühmt ist auch die Geschichte vom Skorpion, der sich mit seinem Stachel selber in einer ausweglosen Situation tötet. Ob es das gibt, gezielten Selbstmord im Tierreich, das weiß natürlich der Wissenschaftsjournalist und Biologe Dr. Mario Ludwig. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Link.
Lassen Sie uns mal anfangen mit der Legende vom Skorpion, der Selbstmord begeht. Stimmt das?
Nein, das ist ganz klar eine Legende, also nach der Skorpione Selbstmord begehen sollen. Es gibt ja, Sie haben es ja schon erzählt, diese Geschichte, dass wenn man einen Skorpion in einen Feuerkreis aus glühenden Kohlen setzt, was früher offensichtlich ganz gern die Fremdenlegionäre gemacht haben, dass der dann die Ausweglosigkeit seiner Lage erkennt und dann letztendlich seinen Giftstachel auch gegen sich selbst richtet. Aber das kann schon rein technisch nicht funktionieren, weil Skorpione sind weitestgehend immun gegen ihr eigenes Gift. Also nein, wenn diese Skorpione in diesen Feuerkreisen sterben, dann sterben die entweder durch die starke Hitze oder eben durch den großen Stress, dem sie da ausgesetzt sind.
Da müssen wir an dieser Stelle über ein anderes sehr beliebtes und weit verbreitetes Klischee reden, die Sache mit den Lemmingen. Wir wissen ja schon seit einiger Zeit, dass die Firma Disney Schuld auf sich geladen hat, weil sie die Lemminge im Film sozusagen die Klippe runtergeschubst haben.
Ja, ganz genau. Aber diese Massenselbstmordlegende der Lemminge, die sich also zu Tausenden freiwillig von einer hohen Klippe ins Wasser stürzen, die hält sich eigentlich relativ hartnäckig. Aber das Ganze ist wirklich also auf einen Disney-Film namens White Wilderness zurückzuführen, 1958 gedreht. Und in dem Film wird dem Publikum mit ganz vielen raffinierten Tricks, also man hat zum Beispiel die armen Lemminge auf eine sich drehende Platte gestellt und die sind dann natürlich runtergepurzelt. Und da wurde aus dem Publikum rein aus Publicity-Gründen mit vielen technischen Tricks suggeriert, die Lemminge würden sich also von einer Klippe ins Meer stürzen und diese Legende ist wirklich nicht tot zu kriegen.
So, bedeutet das an dieser Stelle ganz schlicht, so etwas wie Selbstmord im menschlichen Sinne gibt es im Tierreich nicht?
Nein, Selbstmord gibt es im Tierreich durchaus und dieser Selbstmord dient meistens sogar, wenn man das so sagen kann, einem sogenannten höheren Zweck. Also ein gutes Beispiel sind zum Beispiel die Männchen von ein paar Spinnenarten, die sind also durchaus bereit, ihr eigenes Leben zu opfern, wenn sie ihre Chance damit erhöhen können, dass sie auch schön ihre Gene weitergeben können. Und da ist ein wunderbares Beispiel, die australische Version der schwarzen Witwe, das ist die sogenannte Rotrückenspinne. Und bei dieser Rotrückenspinne, da bietet sich das deutlich kleinere Männchen dem Weibchen während des Sexualakts sogar regelrecht zum Verzehr an. Also die Männchen, die machen da beim Sex so eine Art Handstandüberschlag und platzieren dann ihren schönen weichen Hinterleib direkt vor den Mundwerkzeugen des Weibchens. Also einfacher geht's gar nicht mehr. Und das Weibchen, das lässt sich natürlich nicht zweimal sagen und beißt dann herzhaft zu. Und da fragt man sich natürlich, sind diese Männchen eigentlich noch im grünen Bereich, dass die sowas machen? Ja, das sind die. Weil diese Männchen, die sagen sich nämlich, solange das Weibchen an mir rumkaut, solange kann ich ungehindert Spermien in es reinpumpen und ich kann so viele Spermien reinpumpen, dass die beiden Samenauffangbehälter, sowas gibt's in der Wissenschaft, heißen die Receptacula Seminis, dass die randvoll gefüllt sind des Weibchens und was ich gefüllt habe, das kann kein Konkurrent mehr füllen, also es kommt kein Konkurrent mehr zum Zuge und die Männchen sind damit eben sicher, sie haben ihre eigenen Gene weitergegeben und dafür sind sie auch bereit, ihr eigenes Leben zu opfern.
Ach Herr Ludwig, vollkommen zu Recht habe ich mal wieder das Gefühl, eine gewisse Skepsis gegenüber Spinnen zu hegen. Lassen Sie uns gleich mal weitermachen bei dieser bei vielen Menschen nicht besonders beliebten Insektenspezies. Es gibt sowas wie eine Art genetisch programmierten Selbstmord unter Spinnen.
Genau, das ist bei der schwarz-gelben Gartenspinne. Die kriegt so einen Tod oder erleidet einen Tod. Den wünschen sich, glaube ich, viele Männer, zumindest wenn man dem Playboy trauen darf. Die erleiden nämlich sofort nach dem Sex einen Herzschlag und fallen dann tot um wie ein nasser Sack. Das ist jetzt aber vielleicht nicht, das ist ganz sicher nicht darauf zurückzuführen, dass sich also diese Spinnenmenschen beim Sex hoffnungslos überanstrengt haben, sondern der ist, wie Sie schon gesagt haben, dieser Tod ist genetisch vorprogrammiert. Und dieser genetisch vorprogrammierte Selbstmord, der liegt eigentlich sogar im ureigensten Interesse des Männchens, weil es geht natürlich mal wieder um die Weitergabe der Gene. Weil nach ihrem Tod bleiben die Männchen mit ihren Tastorganen, den sogenannten Pedipalpen, die der Kopulation dienen, da bleiben die in der Geschlechtsöffnung des Weibchens stecken. Und das tote Männchen versperrt dann sozusagen als Ganzheitskörper-Keuschheitsgürtel sechs hungrigen anderen Männchen, also Konkurrenten, dem Zugang, naja, sagen wir mal, zum Ort ihrer Begierde. Weil das Weibchen, das hat nämlich meistens noch Lust auf Sex mit weiteren Spinnenmännchen, braucht dann aber 15 Minuten, bis es dann eben diesen steckengebliebenen, teuren Verbliebenen entfernt hat. Und diese 15 Minuten, die sind dann ganz entscheidend, weil eben durch diesen Opfertod des Männchens, da gewinnen seine Spermien jetzt einen uneinholbaren Vorsprung zu den Eizellen des Weibchens gegenüber den zu spät kommen Konkurrenten. Also, wer zu spät kommt, den bestraft in dem Fall bei der Gartenspinne das Leben. Er wird eben nicht Vater.
Ach, Herr Ludwig, vom Standpunkt des Wissenschaftlers aus ist das bestimmt alles ganz logisch und so schlüssig. Vom menschlichen Standpunkt aus betrachtet, welcher an dieser Stelle deutlich der falsche ist, ich gebe es zu, wirkt es perfide. Und wo wir gerade dabei sind bei dieser Ansichtssache, es gibt ja immer wieder diese Geschichten, dass Menschen von anderen Menschen in den Selbstmord nachgerade getrieben werden. Gibt es so eine Verhaltensweise im Tierreich denn auch?
Ja, und die gibt es sogar mehrfach. Also wenn es um die Erhaltung der eigenen Art geht, dann sind Tiere eigentlich in der Regel wirklich alles andere als zimperlich. Es gibt da so einen kleinen parasitischen Wurm, der hat einen kaum aussprechbaren wissenschaftlichen Namen namens Pomphorhynchus levis. Und damit dieser kleine Wurm sich erfolgreich fortpflanzen kann, treibt er seinen Wirt, also bei dem er parasitiert, ganz gezielt in den Selbstmord. Also dieser Miniwurm, der verbringt sein Larvenstadium in der Leibeshöhle eines Flohkrebses. Aber wenn er sich zu einem geschlechtsreifen Tier entwickeln will, dann braucht dieser Wurm ein zweites Tier, nämlich einen Fisch, also zum Beispiel einen Flussbarsch.
Als Wirt.
Als Wirt, als Endwirt sozusagen. Mhm. Und wenn der Wurm sich also vermehren will, dann muss er den Wirt wechseln. Also er muss irgendwie von dem Bachflohkrebs zum Fisch kommen. Und um das möglichst sicher und effektiv hinkriegen zu können, manipuliert dieser Wurm den Geruchssinn des Bachflohkrebses. Und zwar manipuliert er ihn so, dass der Bachflohkrebs, also seine natürlichen Fressfeinde, also den Flussbarsch, nicht mehr erkennt und den Fischen direkt ins Maul schwimmt. Und damit schwimmt er natürlich auch in den sicheren Tod. Und die Wissenschaft vermutet jetzt, dass das der Wurm durch die Manipulation der Ausschüttung dieses eines Neurotransmitters macht, nämlich Serotonin im Gehirn dieses Bachflohkrebses. Und der Fisch frisst dann einfach durch den Krebs samt Wurmlarve. Die Larve entwickelt sich zum erwachsenen Wurm. Der Fisch wiederum scheidet mit seinem Kot die Wurmeier ins Wasser aus. Die werden wiederum von Flohkrebsen gefressen. Und damit ist dieser gesamte Entwicklungszyklus wieder geschlossen. Also eine sehr komplizierte Geschichte.
Ja, ich wollte gerade sagen, man kann festhalten, das ist ein sehr komplexer Mechanismus. Ähnlich komplex, nehme ich an, ist das bei Mäusen, die von einem Einzeller zum Freitod genötigt werden?
Ja. Das ist der Einzeller, der heißt Toxoplasma gondii. Das ist der Erreger der Krankheit Toxoplasmose. Das ist ein parasitärer Einzeller. Und auch der hat einen komplizierten Entwicklungszyklus, auch mit Wirtswechsel. Die Zwischenwirte bei diesem Entwicklungszyklus, das sind Mäuse. Aber ab und an sind es eben auch andere Säugetiere oder manchmal sogar Menschen. Aber fortpflanzen kann sich Toxoplasma, also dieser Einzeller, nur in seinem Endwirt. Und das ist eine Katze. Es kommt also nur dann zu einem vollständigen Entwicklungszyklus, wenn eine Maus von der Katze gefressen wird.
Und dementsprechend wirft sie sich dann der Katze zum Fraß vor?
Ja, im Prinzip. Aber Mäuse fürchten jetzt ja Katzen wie der Teufel das Weihwasser. Deshalb hat also Toxoplasma eine ganz raffinierte Strategie entwickelt, um zu gewährleisten, dass diese Maus ihre angeborene Scheu vor Katzen verliert und deshalb eine leichte Beute für die Katzen wird. Und zwar wandert dieser Einzeller einfach ins Gehirn der Maus und dringt dort in das Zentrum ein, das das Angstverhalten steuert. Und dann greift er dann mit einer Präzision, von der Hirnchirurgen nur träumen können, in bestimmte Hirnfunktionen ein und schafft es auf einmal, dass Mäuse auf einmal keine Angst mehr haben, sondern eben eine lebensgefährliche Sympathie für die Katzen entwickeln. Und früher haben dann die Mäuse nämlich beim Geruch von Katzenurin sind die schnell abgehauen und nach dieser Hirnmanipulation, da werden sie auf einmal geradezu magisch von Katzenausscheidungen angezogen. Also ganz ähnlich wie die Geschichte mit Wurm und Fisch.
Darf ich Sie mal fragen, Herr Ludwig, fasziniert Sie da rein der wissenschaftliche Aspekt über diese unglaublich komplexen Vorgänge oder finden Sie es manchmal auch ein bisschen gemein, wenn Sie genau drüber nachdenken?
Ich finde es ein bisschen gemein und ich finde es ein bisschen spannend auch noch. Also ich finde es sehr aufregend, dass es sowas gibt.
Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Mario Ludwig, Biologe und Wissenschaftsjournalist über Suizid im Tierreich.
D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.